Ich möchte alle herzlich begrüßen, die jetzt über den Livestream zugeschaltet sind. Wir fahren weiter mit dem Buch Ruth unter dem Titel Erlösung führt zur Ruhe. Nachdem wir einige Einleitungsfragen gestern Abend schon durchgearbeitet haben, fahren wir weiter mit dem Punkt Gott im Buch Ruth. Ein paar wichtige Punkte, wie Gott vorgestellt wird in diesem Buch, das eine wahre Perle ist. Nur 4 Kapitel, aber so tief und inhaltsreich. Wir finden hier Gott als den, der sein Volk züchtigt. Wir haben bei der Lesung der ersten Verse gestern Abend davon gehört, ich wiederhole, Vers 1 von Kapitel 1. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Gott züchtigt sein Volk durch eine Hungersnot. Und das hatte einen ganz bestimmten Grund. In 5. Mose 11, wenn wir dort aufschlagen, hatte Mose in seiner Abschiedsrede in den Ebenen von Moab, wohlverstanden, folgendes dem Volk aufs Herz gelegt. Ich lese in 5. Mose 11 schon ab Vers 10. Denn das Land, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen, ist nicht wie das Land Ägypten, von wo ihr ausgezogen seid, wo du deine Saat sätest und mit deinem Fuß wässertest, wie ein Gemüsegarten. Nicht wahr? Ägypten ist zu etwa 96% Wüste. Ja, das ist wirklich so. Und dann gibt es aber eben das Nildelta, bewässert durch den Nil, und das Niltal. Das ist so gut bewohnbar. Und so ist dieses Land eben nicht vom Himmel, das heißt vom Regen vom Himmel abhängig, sondern von dem Nil, der Wasser führt aus Schwarzafrika. Und da wird bewässert, wie es hier heißt, deine Saat sätest und mit deinem Fuß, der Bewässerungsanlage, wässertest, wie ein Gemüsegarten. Sondern das Land, wohin ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen, ist ein Land mit Bergen und Tälern. Vom Regen des Himmels trinkt es Wasser. Ein Land, auf das der Herr, dein Gott, Acht hat. Beständig sind seine Augen, sind die Augen des Herrn, deines Gottes, darauf gerichtet. Vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres. Und es wird geschehen, wenn ihr fleißig auf meine Gebote hört, die ich euch heute gebiete, den Herrn, euren Gott, zu lieben und ihm zu dienen, mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, so werde ich den Regen eures Landes geben zu seiner Zeit. Den Frühregen und den Spätregen. Damit du dein Getreide und deinen Most und dein Öl einsammelst, und ich werde deinem Vieh Kraut geben auf dem Feld, und du wirst essen und satt werden. Dem irdischen Volk war das verheißen. Wenn sie auf das Wort Gottes hören, dann werden sie keine Hungersnot haben im Land, sondern der Regen wird vom Himmel kommen und Fruchtbarkeit bewirken. Aber jetzt haben wir gelesen in Ruth 1, Vers 1, in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Und wir wissen aus dem Buch Richter, das war eine Epoche von 450 Jahren insgesamt, bis auf Samuel, und die war gekennzeichnet dadurch, dass jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das Volk wich immer wieder vom Wort Gottes ganz massiv ab und darum die Hungersnot. Aber hier in 5. Mose 11, Vers 16 sagt Mose weiter, hütet euch, dass euer Herz nicht verführt werde. Also ganz allgemein, dass wir nicht verführt werden, ist unsere Verantwortung. Man muss ganz besonders aufpassen. Das steht hier. Hütet euch, dass euer Herz nicht verführt werde und ihr abweicht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederbeugt und der Zorn des Herrn gegen euch entbrennt und er den Himmel verschließt, dass kein Regen sei und der Erdboden seinen Ertrag nicht gebe und ihr bald aus dem guten Land vertilgt werdet, das der Herr euch gibt. Also hier wird ganz klar Hungersnot angekündigt im Fall, wenn Israel, das irdische Volk, von Gottes Wort abweicht. Übrigens können wir das nicht einfach so übertragen auf die Gemeinde. Das heißt also, wenn die Gemeinde sich am Wort Gottes orientiert und daran ausrichtet, dann wird es keine Hungersnot geben. Im wörtlichen Sinn. Denn die Gemeinde hat grundsätzlich keine irdischen Verheißungen, sondern himmlische Segnungen. Epheser 1, Vers 3. Aber eine Anwendung ist ganz direkt zu machen im Blick auf geistliche Nahrung. Wenn das Volk Gottes treu ist und dem Herrn nachfolgt, dann ist garantiert, dass Gott auch gesunde, reiche, geistliche Nahrung aus seinem Wort gibt. Aber wenn das Volk Gottes heute abweicht, dann gibt es geistliche Hungersnot. Also diese Übertragung ist direkt zu machen. Also Gott wird vorgestellt im Buch Ruth als der Gott, der sein Volk züchtigt durch Hungersnot, wenn es von ihm abweicht. Aber in diesem selben Buch werden wir dann sehen, wie zu einem weiteren Zeitpunkt Gott Israel Brot gibt. Also, der Gott, der Brot gibt, ich lese Ruth 1, Vers 6. Und sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus den Gebieten von Moab zurück. Denn sie hatte im Gebiet, oder wörtlich in den Feldern von Moab, gehört, dass der Herr sich seinem Volk zugewandt habe, um ihnen Brot zu geben. Gott gibt Brot. Und wir werden ja gleich sehen, dass gerade die Ortschaft Bethlehem, Brothausen auf gut Deutsch, eine ganz wichtige Rolle spielt. Also wir sehen hier Gott als den, der seinem Volk Brot gibt und übertragen, der Gott, der dem himmlischen Volk Gottes geistliche Nahrung, Brot gibt aus seinem Wort. Ein dritter Punkt, eine dritte Belehrung: Gott führt durch scheinbare Zufälle. Ruth 2, Vers 3. Und sie, Ruth, ging hin und kam, und auf dem Feld hinter den Schnittern her las sie auf. Und sie traf zufällig das Feldstück des Boas aus der Familie Elimelechs, der aus der Familie Elimelechs war. Zufällig kam Ruth auf das Feld von Boas, und wir haben schon gestern gesehen, das war verbunden mit dieser Führung Gottes, der ja schon vor Grundlegung der Welt den Herrn Jesus als Retter, als Lamm Gottes zuvor erkannt hatte. Und diese Ruth kam auf dieses Feld, dadurch wurde sie später die Frau von Boas und damit die Stammmutter des Erlösers der Welt. Denn so bekam sie einen Platz in der Ahnenfolge des Geschlechtsregisters des Herrn Jesus. Und das alles begann mit diesem Zufall. Also, wir sehen im Buch Ruth den Gott, der durch scheinbare Zufälle führt und leitet und seine Pläne durchsetzt. Wir werden dann noch ausführlicher über das Thema Zufall in der Bibel etwas hören. Und viertens, hier wird Gott vorgestellt in dem Buch als der Gott, der Schwangerschaft bewirkt. In Ruth 4, Vers 13 heißt es: Und Boas nahm Ruth und sie wurde seine Frau. Und er ging zu ihr ein und der Herr verlieh ihr Schwangerschaft. Und sie gebar einen Sohn. Es gibt diesen üblen Ausdruck jedes Mal, wenn ich das höre im Mund und manchmal auch von Gläubigen, widert es mich an. Ein Kind machen. Das ist so ein unsinniger Ausdruck, denn wir Menschen können keine Kinder machen. Und solche sollten das mal erleben, wie das ist, wenn ein Ehepaar 10 Jahre auf ein Kind wartet und es kommt keins. Und dann nach 10 Jahren kommt es. Gerade diese Tage hat mich jemand angesprochen und wieder so ein Beispiel erzählt. Nach 10 Jahren kommt die Schwangerschaft. Oder ich habe ein anderes Ehepaar gekannt. 8 Jahre haben sie gewartet und dann kam das Kind. Und sie haben es Samuel genannt. Gott hört. Ja, und gerade in einem Zeitalter der fortgeschrittenen Medizin, wo man denkt, ja, wenn etwas nicht geht, dann geht man zum Gynäkologen, der kann's. Es ist so, dass Gott alles in der Hand hat. Und jedes Kind ist eine Gabe Gottes, wie wir aus den Stufenliedern, den Psalmen wissen. Und hier sehen wir, Gott verlieh ihr Schwangerschaft. Das sind so 4 gewichtige Belehrungen über Gott, sein Wesen und sein Handeln. Einen weiteren Aspekt. Wir vergleichen, ähnlich wie gestern, 2 Frauen. Gestern haben wir Ruth und Esther verglichen. Und man muss einfach staunen über diese Parallelen zwischen den 2 Büchern. Aber wir können auch Ruth mit Tamar vergleichen. Tamar wird in Ruth 4 erwähnt, ausdrücklich. Zwar Vers 12. Und von den Nachkommen, die der Herr dir von dieser jungen Frau geben wird, werde dein Haus wie das Haus des Peretz, den Tamar dem Juda geboren hat. Da war ja auch dieses Problem mit Nachkommenschaft, die ausgeblieben war, und durch eine Leviratsehe sollte das nachgeholt werden. Die Leviratsehe ist im Alten Testament die Ehepflicht, wenn ein Mann stirbt kinderlos. Dann sollte sein Bruder die Witwe heiraten und der erste Sohn, der dann geboren wird, sollte dem Verstorbenen zugerechnet werden, um seine Linie innerhalb des irdischen Volkes Gottes zu erhalten und auch das Erbteil. Und diese Leviratsehe finden wir also schon in der Zeit der Patriarchen. Und da war ja das Traurige, dass diese Pflicht nicht erfüllt wurde. Und dann hat Tamar mit schändlichen Methoden das erzwungen. Sie hat sich als Prostituierte, kananitische Prostituierte, verkleidet und Juda ist so tief moralisch gefallen und ist zu dieser fremden Frau gegangen. Er wusste nicht, dass es Tamar ist. Und so wurde Nachkommenschaft erzeugt. Auf eine schändliche, perverse Art und Weise. Und das geschah innerhalb des auserwählten Volkes Gottes. Unglaublich. Aber dann sehen wir diese Ruth, diese Moabitin, die aus dem tiefsten Heidentum kam. Und wir sehen in diesem Buch Ruth das Thema Leviratsehe. Aber auf eine so schöne, reine und saubere Art, so dass sich Ruth eben völlig abhebt, eben ein leuchtender Gegensatz zu dieser Dunkelheit im Leben von Juda und Tamar. Aber interessant, dass ausgerechnet in diesen 4 Kapiteln noch diese Tamar erwähnt wird, eben um den Kontrast zu zeigen zu dieser Heidin, die sich entschieden hat, dem wahren Gott von ganzem Herzen zu folgen. Ein weiteres Thema, Ruth und das Pfingstfest. Das Buch Ruth wird in vielen Synagogen der Welt bis heute jeweils am Pfingstfest gelesen. Pfingstfest im Alten Testament, das ist Shavuot, das heißt Wochen, das Wochenfest. Und die sieben Feste des Herrn werden ja beschrieben in 3. Mose 23. Und dort wird gesagt, von dem Erstlingsfest der Gerste an muss man 50 Tage zählen und dann kommt das Wochenfest. Wir schlagen das auf. 3. Mose 23. Und das ist nun ganz wichtig, diese Verbindung zum Buch Rut, dass man das gut versteht. Da wird zunächst das Passafest vorgestellt als das erste der sieben Feste des Herrn. 3. Mose 23, Vers 5. Im ersten Monat, am 14. des Monats, zwischen den zwei Abenden ist Passa dem Herrn. Und am 15. Tag dieses Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote. Und das dauert dann 7 Tage. Und diese Feste zusammen, Passa und Fest der ungesäuerten Brote, bildet dann die bekannte Passa-Woche. Aber das sind eigentlich schon zwei Feste. Das Passafest und dann das Fest der ungesäuerten Brote, an dessen ersten Tag man das Passa essen sollte. Und dann lesen wir in Vers 9 von dem dritten Fest. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, und ihr seine Ernte erntet, so sollt ihr eine Gabe der Erstlinge eurer Ernte zu dem Priester bringen. Und er soll die Gabe vor dem Herrn weben, zum Wohlgefallen für euch. Am anderen Tag nach dem Sabbat soll sie der Priester weben. Hier haben wir das Fest der Erstlinge. Und das fällt in die Passawoche hinein, aber da wird kein Datum angegeben. Ich war für Passa wird gesagt, 14. Abib. Und für das Fest der ungesäuerten Brote, 15. Aber das Fest der Erstlinge, das wird einfach hinzugefügt und es heißt am Tag nach dem Sabbat. Ich war der 14. Nissan oder Abib, der Tag, wo das Passa geschlachtet werden muss, der konnte auf irgendeinen Wochentag fallen. In der Passionswoche fiel das genau auf den Donnerstag. Am Donnerstagnachmittag zwischen den zwei Abenden, das heißt ab 15 Uhr, wurden die Passalämmer geschlachtet. Und dann am Abend um 6 Uhr begann, ungefähr 6 Uhr begann der neue Tag, der 15. Und da wurde dann das Passa gegessen und da wurde eben auch der erste Tag der ungesäuerten Brote gefeiert. Und in dieser Woche fiel dann der Tag nach dem Sabbat, also der Sonntag, genau auf den Auferstehungstag. Aber in anderen Jahren war der Sabbat innerhalb der Passawochen anders gelegt. Der konnte also auf irgendein Datum fallen. Das war verschiebbar. Aber das Gesetz hat festgelegt, in dieser Woche, am Tag nach dem Sabbat, muss man die Erstlinge, und zwar der Gerstenernte, bringen. Es gab ein bestimmtes Feldstück in Jerusalem, das wurde geerntet. Und dann wurden diese Erstlinge der Gerste zum Tempel gebracht. Und erst danach durfte man im ganzen Land Israel Gerste ernten. Aber zuerst mussten die Erstlinge gebracht werden. Und das ist natürlich ein wunderbares Bild der Auferstehung des Herrn Jesus. Er selber macht ja den Vergleich allerdings mit dem Weizenkorn in Johannes 12. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Der Weizensamen wird in die Erde geworfen, ein Bild von dem Begräbnis. Aber dadurch entsteht dann eine neue Pflanze Und dieses Aufwachsen der Pflanze spricht von der Auferstehung, die dann viel Frucht bringt, all die Erlösten. Und das Gleiche gilt eben für das Gerstenkorn. Das Säen in die Erde spricht von dem Tod und das Aufwachsen spricht dann von der Auferstehung. Und nun ist klar, am Erstlingsfest, als die Erstlinge der Gerste gebracht wurden, das sprach von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und ausgerechnet eben am dritten Tag, nachdem der Herr gekreuzigt worden war, nicht wahr? Am 15. Nissan, der 15. beginnt Donnerstagabend, immer mit dem Vorabend im Judentum. Und dann war also der Freitag immer noch der 15., da wurde der Herr gekreuzigt. Und dann 15., 16., da war Sabbat, 17., der Tag nach dem Sabbat. Und da ist der Herr auferstanden. Und in 1. Korinther 15 wird er genannt der Erstling der Entschlafenen, wenn es da um seine Auferstehung geht. Also dieses Bild der Erstlinge wird direkt in Verbindung gebracht mit der Auferstehung des Herrn Jesus. 1. Korinther 15, das große Auferstehungskapitel, Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Und nochmals in Vers 23 wird er genannt, der Erstling Christus. Er ist der Erste, der auferstanden ist und nicht mehr stirbt. Und nun, die Gerstenernte spielt ja eine ganz wichtige Rolle im Buch Ruth. Sie kam ja zur Zeit der Gerstenernte nach Bethlehem und zufällig auf das Feld von Boas. Aber jetzt gehen wir noch weiter in 3. Mose 23. Das nächste Fest, das vierte Fest, wird in Vers 15 von 3. Mose 23 beschrieben. Und ihr sollt euch zählen vom anderen Tag nach dem Sabbat, also von diesem Fest, das immer am Sonntag stattfinden sollte. Und ihr sollt euch zählen vom anderen Tag nach dem Sabbat, von dem Tag, da ihr die Webegabe gebracht habt. Es sollen 7 volle Wochen sein. Bis zum anderen Tag nach dem 7. Sabbat sollt ihr 50 Tage zählen. Und ihr sollt dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen. Aus euren Wohnungen sollt ihr Webebrote bringen. 2. Von 2 Zehnteln Feinmehl sollen es sein, gesäuert sollen sie gebacken werden. Als Erstlinge dem Herrn. Und ihr sollt zu dem Brot darbringen 7 einjährige Lämmer ohne Fehl und einen jungen Stier und 2 Widder. Sie sollen ein Brandopfer dem Herrn sein und ihr Speisopfer und ihr Trankopfer, ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Herrn und so weiter. Sieht man, ab dem Erstlingsfest, das auf den Auferstehungstag fiel, damals im Jahr 32, da musste man 7 Wochen zählen und am 50. Tag war wieder ein Fest. Eben das Fest der Wochen. Und Wochen heißt Shavuot. Darum, man hört ja immer wieder aus jüdischem Mund oder wer eben Israel gut kennt, von dem Fest Shavuot. Das ist das Wochenfest. Und auf Griechisch hat man das Fest genannt Pentekoste. Und das heißt 50 oder der 50. Und das hat dann im Französischen ergeben Pentecôte. Ich war auf dem O ein Zirkumflex, so ein kleines Dach. Das bedeutet, dass dort ein S ausgefallen ist. Also Pentecôte heißt Pentecoste, ja, ursprünglich. Der 50. Und auf Englisch Pentecost. Das ist einfach das griechische Wort für den 50. Tag. Und so fiel also Pfingsten immer auf einen Sonntag. Das waren Sonntagsfeste. 2 der sieben Feste des Herrn mussten zwingend auf einen Sonntag fallen. Und so ist klar, am 50. Tag nach der Auferstehung des Herrn Jesus war Pfingsten. Und darum lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 1, wo der Geburtstag der Gemeinde verbunden mit der Ausgießung des Heiligen Geistes beschrieben wird. Apostelgeschichte 2, Vers 1. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Ort zusammen. Der Tag der Pfingsten, also auf Griechisch steht der Tag von Pentekoste. Der 50. Und dann geschah Vers 2, und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf einen jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Da entstand die Gemeinde. 50 Tage nach dem Auferstehungstag, der auf den ersten Tag der Woche fiel, wieder der erste Tag der Woche. Und darum wird dieser Tag, der Auferstehungstag, der erste Tag der Woche im Neuen Testament genannt, der Tag des Herrn. Offenbarung 1, Vers 10. Ganz wörtlich, Kyriake Hemera, der dem Herrn gehörige Tag. Warum sage ich das? Weil es ja noch einen anderen Ausdruck gibt im Neuen Testament, der auch heißt der Tag des Herrn. Aber das ist die Zeit des Gerichts und der Wiederkunft Christi. Die große Drangsalzzeit und das Kommen des Herrn Jesus als Richter der Welt. Das ist der Tag des Herrn. Aber das wird auf Griechisch anders gesagt. Und dieser Ausdruck für den Sonntag, Kyriake Hemera, heißt wörtlich der dem Herrn gehörige Tag. Und der Gerichtstag, ganz wörtlich, der Tag des Herrn. Und der dem Herrn gehörige Tag, das wurde eben ab dem Neuen Testament die Bezeichnung für den Auferstehungstag des Herrn Jesus. An diesem Tag, als Johannes auf Patmos verbannt war, wegen seines Zeugnisses hatte Kaiser Domitian ihn dorthin geschickt, und da konnte er nicht mehr die Gemeinschaft der Gläubigen haben am Sonntag. Also für ihn war Zusammenkunft der Gläubigen war runtergefahren. Ganz ähnlich wie wir in dieser Corona-Zeit. Keine Versammlung mehr. Und was geschah dann? Ich war am Tag des Herrn im Geist. Und da bekam er die Offenbarung. Um dann die Offenbarung der Bibel abzuschließen. Das wurde ihm an dem Auferstehungstag gegeben. An dem Tag, der ganz typisch ist für die Gemeinde. Das ist nicht ein verschobener Sabbat. Der Tag des Herrn, von dem es übrigens heißt in Apostelgeschichte 20, dass die Gläubigen offensichtlich eben schon in der Zeit der Apostelgeschichte pflegten, speziell an diesem Tag das Brot zu brechen, das Gedächtnismahl zu feiern. Ich lese aus Apostelgeschichte 20, Vers 7, am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen. Sieht man? Am ersten Tag der Woche, da waren sie versammelt, und zwar mit einem ganz bestimmten Ziel. Dieses Zusammenkommen war gewidmet, um das Brot zu brechen, das Abendmahl zu feiern. Und man muss Folgendes beachten. Nach dieser Zusammenkunft ging Paulus nicht mehr schlafen. Er hat ja eine Predigt angehängt, zunächst bis Mitternacht und dann noch bis zum frühen Morgen. Und dann ging er am nächsten Tag direkt, ich war Vers 11, und als er hinaufgestiegen war und das Brot gebrochen und gegessen und lange bis zum Anbruch des Tages geredet hatte, reiste er also ab. Das zeigt übrigens, so nebenbei gesagt, die unerhörte Konditionen von Paulus. Also eine ganze Nacht durchpredigen und dann am nächsten Tag zu Fuß weiter auf die Missionsreise. Ja, das geht, wenn man nicht verheiratet ist. Ja, also solche Abenteuer, das ist schwierig. Und der Apostel Paulus hatte eben die Berufung, seinen Dienst zu tun, unverheiratet. Das sagt er in 1. Korinther 7. Er hatte diese besondere Gnadengabe und die konnte er einsetzen. Ja, und aber worauf will ich hinaus? In Vers 6, Vers 5 schon. Diese gingen voraus und warteten auf uns in Troas. Wir aber segelten nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab und kamen in 5 Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir 7 Tage verweilten. Am 1. Tag der Woche aber, 7 Tage in Troas, und das heißt, sie kamen am Montag an. Aber er wollte unbedingt einen 1. Tag der Woche mit der Gemeinde in Troas noch erleben. Und darum wartete er, bis man am 1. Tag der Woche versammelt war, um das Brot zu brechen. Dann zieht er es durch bis zum Morgen und geht zu Fuß. Also er wollte diesen 1. Tag der Woche mit der Gemeinde in Troas, wo sie zusammenkamen, um das Brot zu brechen, unbedingt erleben. Und das gibt dem Ganzen noch viel mehr Gewicht, dass eben das Brotbrechen mit dem 1. Tag der Woche, dem Auferstehungstag, verbunden war. Und hier noch ein ganz kleiner Hinweis. In 1. Korinther 11 wird doch das Abendmahl genannt, das Abendmahl oder das Mahl des Herrn. Ich gebe die Stelle an, 1. Korinther 11. Vers 20, wenn ihr nun an einem Ort zusammenkommt, so ist das nicht des Herrn Mahlessen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und so weiter. Also der Apostel Paulus spricht hier ab Vers 20 über das Mahl des Herrn und sagt, das wird gefeiert, wenn die Gemeinde von Korinth, das war eine sehr große Gemeinde, an einem Ort zusammenkam. Nicht an vielen Orten, sondern sie kamen alle an einem Ort zusammen, um das Mahl des Herrn zu feiern. Und dieser Ausdruck des Herrn Mahl hat wieder dieses Wort Kyriake drin. Das heißt wörtlich, das dem Herrn gehörige Mahl. Und dieses Wort kommt nur hier vor und Offenbarung 1, Vers 10, der dem Herrn gehörige Tag. Und jetzt merken wir, da besteht auch ein besonderer Zusammenhang zwischen dem Herrn gehörigen Mahl und dem Herrn gehörigen Tag. Jeder Tag gehört ihm. Aber der 1. Tag der Woche, der Auferstehungstag, gehört ihm auf eine ganz besondere Weise. Also das ist der Tag, wo das Zusammenkommen der Gläubigen Priorität hat gegenüber allen anderen Dingen. Es gibt kein Ruhegebot für den 1. Tag der Woche im Neuen Testament. Aber der Ausdruck der Tag des Herrn zeigt die Priorität. Und das müssen wir unseren Kindern erklären, wenn sie sagen, dürfen wir Hausaufgaben machen am Sonntag? Und das steht so in der Bibel nicht, ob man das darf oder nicht. Aber die Frage ist, kommt ihr mit in die Versammlung? Nein, wir haben Hausaufgaben. Das geht nicht. Ja? Das ist der dem Herrn gehörige Tag. Ein Tag, wo wirklich unser Geschäft, die Schule, das Studium zurücktritt. Das muss für ihn reserviert sein. Aber dürfen wir am Nachmittag Fußball spielen? Ja, wieso nicht? Wir haben keine Versammlung am Nachmittag. Zum Beispiel, ja? Es könnte sein, man hat am Nachmittag. Aber die Priorität muss richtig gesetzt sein. Das ist der Punkt. Und die Gemeinde ist also geprägt durch diesen Auferstehungstag, durch diesen Tag, eben wo die Erstlinge der Gerste zum Tempel gebracht wurden und 50 Tage später der Geburtstag der Gemeinde war. Die Gemeinde entstand am 1. Tag der Woche. Und so ist die Gemeinde dadurch geprägt, aber das ist nicht ein verschobener Sabbat. Der Tag des Herrn ist etwas völlig anderes als der Sabbat. Der Sabbat sollte der siebte Tag sein der Woche. Das heißt, im Judentum ging man in die Woche hinein und sah am Ende, dann kommt die Ruhe. Und so war die Haltung des Volkes Israel im Alten Testament. Wir warten auf den kommenden Tag, wo der Messias kommt und uns völlig zur Ruhe bringen wird. Und in der Gemeinde, da ist alles vollendet. Der Messias ist gekommen. Er hat sein Werk am Kreuz vollbracht, vollständig. Er ist auferstanden. Und so gehen wir aus der Erfüllung heraus in die Woche. Das ist eine ganz andere Lebenshaltung, als wenn man in die Woche geht und wartet, einmal wird der Messias kommen und dann wird er das Problem der Sünde endgültig lösen. Nein, wir gehen in die Woche. Der Messias, der Herr Jesus, ist gekommen und er hat alles vollbracht. Und das Problem der Sünde ist endgültig gelöst. Er hat es abgeschafft, sagt Hebräer 9. Und so gehen wir aus der Erfüllung heraus in die Woche. Das ist eine ganz andere Haltung. Aber wir sehen, das ist im Alten Testament zutiefst verwurzelt. Dieser erste Tag der Woche ist auch im Alten Testament ganz, ganz wichtig. Und übrigens, die Bibel beginnt mit dem Sonntag. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Das war der erste der sechs Tage. Und erst der siebte Tag war Schabbat. Sabbat. Das heißt also, die Bibel beginnt mit dem Sonntag. Am Sonntag hat Gott die Welt erschaffen. Das Universum, Himmel und die Erde. Und nun im Buch Ruth spielt eben das eine ganz, ganz große Rolle. Ich lese noch, bevor wir dann in die Pause gehen, Ruth 1, Vers 22. Und so kehrte Naomi zurück und Ruth, die Moabiterin, ihre Schwiegertochter mit ihr, die aus den Feldern von Moab zurückkehrte. Und sie kamen nach Bethlehem beim Beginn der Gerstenernte. Beim Beginn der Gerstenernte. Und dann, nach der Pause, werden wir sehen, und das Buch Ruth führt uns dann von der Gerstenernte hin zur Weizenernte. Aber da möchte ich nachher noch weiterfahren. Das ist dann Kapitel 2, Vers 23. Und so hielt sie sich zu den Mägden des Boas, um aufzulesen, bis die Gerstenernte und die Weizenernte beendet waren. Und sie wohnte bei ihrer Schwiegermutter. Sehen wir, diese 50 Tage sind da eingeschlossen. Und darum wird eben weltweit in vielen Synagogen das Buch Ruth am Pfingstfest, an Shavuot, in der Synagoge vorgelesen. Und da besteht also ein ganz besonderer Zusammenhang mit Pfingsten, aber das möchte ich nach der Pause noch weiter erklären. Eine Viertelstunde.